NDR Info. Themen des Tages.
Die großen USA haben eine, man könnte sagen, kleine TV-Duellnacht hinter sich.
Every single thing he said is a lie. Every single one.
I've never seen anybody lie like this guy.
Alles, was er gesagt hat, war eine Lüge. Joe Biden über Donald Trump. Und ich habe noch nie jemanden derart lügen sehen wie ihn, Donald Trump, über Joe Biden. Disaster ist ein Wort, das man heute vielfach über dieses TV-Duell der beiden Kandidaten für das Weiße Haus hören und lesen kann. Und deprimiert sind vor allem diejenigen, die hoffen, dass Trump nicht noch einmal gewählt wird. Zu Recht deprimiert? Welche Optionen haben die Demokraten noch? Das thematisieren wir gleich ausführlich. Im Iran haben die Menschen kaum eine Wahl und sollen heute trotzdem einen neuen Präsidenten wählen. Vor welcher Entscheidung sie standen und stehen, wie es wohl weitergeht im Iran, dazu auch später mehr. Und zusammengefasst haben wir auch die Beschlüsse beim EU-Gipfel mit einem Kommentarüberschrift: Die EU braucht neue Spielregeln. Die Themen des Tages auf NDR Info, heute mit Sabine Rhein. Willkommen. Ein Fernsehduell von Kandidaten für die Präsidentschaft der USA, das war schon oft weniger ein Austausch interessanter Argumente, nach denen man entscheiden konnte, sondern mehr ein Schaulaufen der Persönlichkeiten. Aber diesmal erlebte das Publikum eine insgesamt wohl bizarre Vorstellung. Das hört man in allen Kommentaren, und zufrieden waren am Ende vermutlich nur die Hardcore-Trump-Fans. Ralf Borchert über die Eindrücke aus der Nacht und die Reaktionen darauf.
Schlimmer hätte es für Joe Biden kaum kommen können. In Kommentaren der US-Medien ist von Katastrophe die Rede, von Panik in der Demokratischen Partei. Biden stolperte über seine eigenen Worte, schreibt die Washington Post. Bidens wackeliger Auftritt versetzt die Demokraten in Alarmstimmung, so die Schlagzeile der New York Times. Biden ist nicht in der Lage, 4 weitere Jahre im Amt zu bleiben, kommentiert das Wall Street Journal. Und Susan Glasser, Kommentatorin der Zeitschrift New Yorker, sprach bei CNN von einem Einschnitt.
I have never experienced a debate.
Sie habe noch nie einen Moment in den Präsidentschaftsdebatten der vergangenen Jahrzehnte erlebt, der so schlimm gewesen sei. Politisch sei dies von einer größeren Dimension als alles, was sie und ihre Kollegen bisher erlebt hätten. Es waren Passagen in der TV-Debatte wie diese, die selbst Bidens engsten Beratern Schweißperlen auf die Stirn trieben. Der Präsident wollte zum Thema Covid Stellung nehmen, stotterte, brachte den Satz nicht zu Ende.
Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with dealing with everything we have to do with, look. If we finally beat Medicare.
Sachthemen, Inhalte traten in den Hintergrund. Donald Trump bezeichnete Biden als Versager.
Our country doesn't have a chance.
Das Land habe mit Biden keine Chance, aus dieser Spur herauszukommen, so Trump. Biden sei der mit Abstand schlechteste Präsident der Geschichte. Eine Blitzumfrage des Senders CNN unter Wählerinnen und Wählern ergab, dass 67% Donald Trump als Gewinner der TV-Debatte sehen. Entsprechend triumphierend fielen die Reaktionen im Lager der Republikaner aus. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses Mike Johnson sagte, es sei traurig gewesen, Biden zuzusehen. Der Präsident sei eine Gefahr für das Land.
It was sad. It was sad to watch. This is dangerous to put this on display for the country.
Bisher gibt es allerdings kein Anzeichen, dass Joe Biden von sich aus die Präsidentschaftskandidatur aufgeben könnte. Vizepräsidentin Kamala Harris versuchte, Bidens Auftritt mit den Worten zu verteidigen. Er habe zwar einen langsamen Start gehabt, bleibe Donald Trump aber in der Substanz deutlich überlegen.
It was a slow start. That's obvious to everyone. I'm not going to debate that point. I'm talking about the choice in November.
Bei den Demokraten sind es bisher vor allem Stimmen aus der zweiten Reihe, die Biden offen zum Rückzug auffordern, wie die frühere Senatorin aus Missouri, Claire McCaskill.
He had one thing he had to accomplish, and that was reassure America that he was up to the job at his age. And he failed at that tonight.
Biden habe eine Aufgabe gehabt an diesem Abend, zu zeigen, dass er fit für den Job sei in seinem Alter. Er habe versagt, so McCaskill. Klar ist, Die Diskussion, ob der Präsident Kandidat bleiben kann, ist auch in der eigenen Partei nicht mehr zu stoppen.
Das Trump-Lager feiert also einen Kandidaten ohne Faktenbasis und die Demokraten und auch die Unentschiedenen haben einen zittrigen Auftritt Bidens anstelle von starken Argumenten im Kopf. Ein Desaster für Amerika, sagen viele und fragen sich, war es das für Biden? Ich habe die deutsch-amerikanische Politologin Catherine Klüver-Ashbrook gefragt, ob sie das auch so sieht.
Also ich glaube, für Joe Biden war erstmal dieser Auftritt, der eigentlich relativ wenig erreichen musste. Nämlich er musste ja kraftvoll wirken, er musste stark, er musste meinungsstark sein, er musste aussagekräftig sein. All das ist ihm nicht gelungen. Und in dem Sinne war es für die Demokraten eine Katastrophe. Nicht nur war der Präsident schwer erkältet, also die Stimme war schon schwach, aber auch der ganze Auftritt, auch dass die Blicke in die Kamera und vor allen Dingen auch natürlich die Vermittlung der Inhalte, für die eigentlich Joe Biden bekannt ist und aus der einer langen, langen Politikerkarriere zehren kann, das hat er alles nicht rüberbringen können. Und nochmal, es geht um 5 bis 7 Millionen Wähler in den USA, die sich jetzt für unentschlossen halten. Und die wird er mit der Performance kaum erreicht haben.
So gesehen sind die 35%, die Biden als Sieger des Duells sehen, noch viel.
Ja, vielleicht. Aber ich glaube, die Demokraten machen sich natürlich, besonders die Strategen, machen sich schon große Sorgen. Denn vor einem Präsidenten steht jetzt ein Wahlkampf, der jetzt erst in die heiße Phase einlenken würde. Auch wieder historisch früh. So früh hatten wir übrigens noch nie eine Präsidentschaftsdebatte mit nur noch 2 Kandidaten. Und jetzt würde der wirkliche Marathon des Wahlkampfs erst losgehen mit der Zielgeraden zum 19. August, den Parteitag. Und auch das scheint extrem anstrengend jetzt für diesen Präsidenten, der eben sehr, sehr angeschlagen gewirkt hat und eben auch nicht argumentativ auf der Höhe war. Denn nochmal, es geht in diesen Debatten natürlich auch nochmal darum, Inhalte zu positionieren. Und selbst da ist Joe Biden sich über die eigene Zunge gefallen, stand er sich fast mehr im Weg, als Donald Trump ihm im Weg stand.
War das auch ein Problem der Rahmenbedingungen?
Ja, das ist eben das Urige. Die Rahmenbedingungen haben hauptsächlich die beiden Kollegen und die beiden Kampagne abgesteckt. Und komischerweise oder vielleicht unerwarteterweise haben diese Rahmenbedingungen schlussendlich Donald Trump geholfen. Nämlich seine Lügenkavalkade oder Lawine, das kann man ja gar nicht anders bezeichnen, denn wie versteht man Abtreibung nach dem 9. Monat zum Beispiel? Diese konnten gar nicht entgegengesetzt werden von den Moderatoren. Das war vorher abgestimmt. Also sie durften die Lügen nicht korrigieren. Das sollten sie den Kandidaten überlassen. Das hat Joe Biden nicht geschafft. Und umgekehrt dadurch, dass die Mikrofone leise gestellt wurden, dass Donald Trump quasi sich auf knappe Botschaften beschränkt hat, das hat Donald Trump in der Wirkung jedenfalls, in dieser medialen Präsenz und nochmal diese Fernsehdebatten, da geht es um Bilder, das hat ihm schlussendlich geholfen und umgekehrt Joe Biden geschadet.
Also es hätte zum Beispiel eines Faktenchecks gebraucht, um auch Donald Trumps Aussagen als Lügen zu entlarven.
In fast jedem Satz. Und das hat Joe Biden zwar immer wieder gesagt, aber auf seine ja vielleicht sympathische alte Onkelart und Weise, so viel Malarkey, so viel Quatsch hätte er wieder seit langem nicht gehört. Und das stimmte auch. Es war eine Lüge nach der anderen zur Abtreibung, zur Grenzsetzung, zur Wirtschaft. Alles das hat nicht gestimmt, aber weil das dann in dem Moment nicht zur Sprache kam, nicht erwähnt wurde oder Joe Biden einfach nicht stark genug zurück hat schießen können, sind Wähler, die gegebenenfalls nicht so informiert sind, gegebenenfalls gewählt, mit diesen Lügen mitzugehen. Und dass Lügen eine Sache sind, auf die die Amerikaner zurzeit auffliegen, können wir ja allein daran messen, dass 60% der Republikaner immer noch glauben, dass die Wahl 2020 gestohlen wurde, nämlich von Joe Biden und dass er unrechtmäßig im Weißen Haus sitzt.
Na klar. Frau Klüver-Ashbrook, haben Sie noch Hoffnung, dass bei einem zweiten Duell, das wird es ja geben, Joe Biden mehr Chancen hätte?
Es ist die Frage, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ob es das noch geben wird. Donald Trump findet Debatten und Schlagabtausche in dieser Art und Weise grauenhaft. Das will er nicht. Das hat er auch nicht in den Vorwahlen gemacht, wo er in der Tat Vorwahlengegner hatte. Und die Kollegen um Joe Biden werden sich sehr wohl überlegen, ob sie ihren Mann quasi nochmal auf eine solche Bühne stecken. Vielmehr gehen jetzt die Überlegungen los, ob sie Joe Biden überhaupt noch auf irgendwelche Wahlkampfbühnen schicken. Denn in den Hinterzimmern der Demokraten wird jetzt beraten, was sind die Möglichkeiten, auch real politisch jetzt gegebenenfalls noch einen Kandidaten oder eine Kandidatin neu zu nominieren und einen offenen Parteitag zu riskieren. am 19. August das in Chicago.
Ja, das wäre schon eine ordentliche Volte für die Demokraten. Wer wäre das denn? Kamala Harris musste ja als Vizepräsidentin den Auftritt heute bewerten. Warum steht sie zum Beispiel derart im Schatten und wird sie vielleicht doch noch ins Licht gerückt?
Naja, das liegt natürlich zum Teil an der Selbstüberschätzung des jetzigen US-Präsidenten, der eben ja auch meinte, dass mit 81 Jahren er nicht, also in dem letzten Wahlkampf hatte er versprochen, die Brücke zur nächsten Generation zu sein und hat sie dann faktisch abgesägt, hat Kamala Harris quasi auf eine solche Aufgabe nicht vorbereitet. Und insofern wird jetzt überall auch öffentlich in den Medien empfohlen, wenn es einen solchen neuen quasi Vorwahlkampf nochmal geben sollte, dann sollte das ein offener sein. Also dann könnte man sich vorstellen, dass ein Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, der sich sehr stark ins Gespräch gebracht hat, auch überall gestern vorher die Rede kommentiert hat, danach sich auch schon einen Schlagabtausch mit Gouverneur DeSantis gegeben hatte, sich also schon in Stellung gebracht hatte, dass er mit Sicherheit zu einer Kandidatenriege gehört hätte. Eine andere Person wäre Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, sehr meinungsstark, ein sehr prominenter Swing State jetzt, einfach weil so viele Muslime in Michigan wohnen, die die Gaza-Politik oder die Israel-Politik des Präsidenten jetzt nicht schätzen. Aber sie ist nicht geübt. Die Frage wäre, kann man jetzt über Town Halls und über verschiedene andere Formate diese Namen, Newsom, Whitmer, aber sogar Kamala Harris selbst, noch im Land genug präsent machen, auch noch die entsprechenden Finanzspritzen mitnehmen, die es gegebenenfalls auch geben könnte. Wie viel Zeit bleibt noch vor August, um dann einen offenen Parteitag zu machen? Und dann nochmal, der offene Parteitag, der letzte offene Parteitag der Demokraten 1968, der endete auch in Chicago mit offenen Straßenschlachten. Also das schwierig zu orchestrieren, da strategisch die Zügel anzuhalten, das wird für die Demokratische Partei und vor allen Dingen auch mit den 50 Bundesstaaten, jeder Bundesstaat hat ein anderes System, diese Delegierten für den Parteitag zu bestimmen, das wird enorm, enorm schwierig. Alles ist keine gute Wahl und die Demokraten stehen heute und kratzen sich am Kopf. Nichts ist gerade gut.
Eine Katastrophe für Joe Biden. Die Einschätzung der Politikwissenschaftlerin Catherine Klüver-Ashbrook, ehemals Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Übrigens eine ausführliche Analyse des TV-Duells finden Sie auch in der ARD-Mediathek als Sonderausgabe des Podcasts Amerika. Wir müssen reden, den Ingo Zamperoni heute Nacht noch mit seiner Frau und Journalistin Jiffer Bourguignon aufgenommen hat. Themenwechsel. In Brüssel ging es beim EU-Gipfel überraschend flott voran. Schon in der Nacht waren alle Würfel gefallen, Perspektiven abgesteckt und das Spitzenpersonal bestimmt. Worum ging es insgesamt? Vor allem um wichtige Signale in die 27 Mitgliedsländer rund um die Schwerpunkte Wohlstand und Sicherheit. Matthias Reiche fasst zusammen.
Es war der erste formelle Gipfel nach der Europawahl und der letzte vor der Sommerpause. Deshalb ging es auch darum, ein Signal der Stabilität und Geschlossenheit zu senden. Schneller als erwartet wurden am Ende die wichtigsten inhaltlichen und personellen Grundsatzentscheidungen getroffen, auch wenn es eine Zeit lang nicht danach aussah, denn es gab Streit um den Entwurf der strategischen Agenda, eine Art Arbeitsprogramm für die kommenden 5 Jahre. Bei diesem Punkt standen vor allem Olaf Scholz und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron allein gegen alle, wie der deutsche Bundeskanzler nach Abschluss des Treffens erzählte.
Wir hatten schon die Idee, dass man noch an ein, zwei Stellen ambitionierter sein könnte, was Wettbewerbsfähigkeit betrifft, etwa was die Entwicklung des europäischen Kapitalmarktes betrifft oder was die Fragen betrifft, auch der notwendigen Transformation, wenn es um Klima- und Umweltfragen, aber auch industrielle Modernisierung geht. Das ist jetzt ein gutes Dokument. Und man kann es natürlich besser machen. Da haben wir gedacht, das wäre doch vielleicht eine gute Sache. Aber alle waren jetzt froh, dass sie überhaupt was hatten. So ist es dann.
Am Ende wurde die strategische Agenda mit nur einer kleinen Änderung beim Thema Verteidigung angenommen. Viel reibungsloser lief es dann bei den Personalfragen. So soll Ursula von der Leyen auch in der kommenden Legislaturperiode Kommissionspräsidentin bleiben und bedankte sich spürbar erleichtert bei den führenden Politikern, die ihre Nominierung unterstützt hatten.
I would plain and simply like to express my gratitude to the leaders who endorsed my nomination.
Der ehemalige portugiesische Premierminister António Costa soll als Ratspräsident künftig die Gipfel organisieren und zwischen den Mitgliedstaaten vermitteln. Die estnische Regierungschefin Kaja Kallas soll EU-Außenbeauftragte werden. Die 47-Jährige ist eine kompromisslose Anhängerin des ukrainischen Präsidenten Zelensky, der persönlich anwesend bei diesem Gipfel weitere Rückendeckung im Krieg gegen Russland bekam. Die Nominierung Ursula von der Leyen muss nun noch vom EU-Parlament bestätigt werden, wo die Parteienfamilien von Christdemokraten, Sozialisten und Liberalen, die Top-Jobs unter sich ausmachten, ebenfalls eine Mehrheit haben und die dürfte reichen, gibt sich Bundeskanzler Olaf Scholz optimistisch.
Da gibt es auch andere, die ganz gut dazu passen und wo es dann auch welche geben wird, die das sicherlich unterstützen, vielleicht bei den Grünen. Auch anderswo wird es Unterstützung geben von Kräften, die nicht in dieser Parteienfamilie sind, aber das, was die Basis der Unterstützung von Frau von der Leyen im Parlament ist, sind diese drei Parteien.
Deren Mehrheit allerdings könnte knapp ausfallen. Grund ist, dass in geheimer Abstimmung gewählt wird und die Kommissionschefin auch in ihrer sogenannten von der Leyen-Koalition viele Kritiker hat. Am Ende könnte es auf die Grünen ankommen oder auf die rechtskonservative EKR-Fraktion, wo die Partei der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni den Ton vorgibt. Sollte Ursula von der Leyen bei der für Mitte Juli erwarteten Abstimmung nicht die erforderliche Zustimmung erhalten, hätten die EU-Staats- und Regierungschefs einen Monat Zeit, um einen anderen Kandidaten auszuwählen.
Soweit die Fakten. Und unsere Brüssel-Korrespondentin Sabrina Fritz meint in ihrem Kommentar dazu, dass die EU dringend neue Spielregeln braucht.
NDR Info. Die Meinung.
Nun ging es also noch schneller als gedacht. Den zweiten Gipfeltag brauchten die Regierungschefs schon gar nicht mehr. Am Ende stimmten dann doch zumindest fast alle für das neue Führungstrio von der Leyen, Costa, Kallas. Warum nicht gleich so, möchte man den Vielbeschäftigten zurufen. Die Machtspielchen und Geheimtreffen hätte es doch gar nicht mehr gebraucht. Andere Namen standen nach dem Ergebnis der Europawahl ohnehin nicht mehr zur Debatte. Aber nun der Blick nach vorn. Die EU wird in den kommenden 3 Jahren, wenn das Europaparlament auch noch mitspielt, von 3 erfahrenen PolitikerInnen geführt. Zeit, auf die Inhalte zu schauen. Wohlstand und Sicherheit, das werden die großen Themen der zweiten Amtszeit von Ursula von der Leyen sein. Sie hat bewiesen, wenn sie etwas will, ist sie wie ein Auto ohne Bremsen nicht mehr aufzuhalten. Sie weiß, wie man Gesetze durchbringt, das hat sie beim Green Deal bewiesen. Die Gefahr ist aber auch, dass sie dabei über das Ziel hinausschießt, Warnschilder überfährt und ihre Mitfahrer irgendwann genervt aussteigen. So war es bei den oft zu kleinteiligen Umweltgesetzen. Ähnliches passiert gerade bei der Sicherheit und der Unterstützung für die Ukraine. Warum ein europäisches Sicherheitsabkommen, wenn schon viele Länder ein bilaterales abgeschlossen haben? Wer koordiniert jetzt eigentlich die Militärhilfe? Die NATO oder die EU-Kommission? Alle Initiativen führen zu Koordinierungsgruppen, Arbeitspapieren, Konferenzen und da ist noch keine Patrone bei der Ukraine angekommen. Europas Sicherheit ist wichtig, aber eine klare Aufgabenteilung zwischen den Ländern, der EU-Kommission und der NATO auch. Die zweite große Herausforderung ist, die europäische Wirtschaft fit zu machen, von der ein oder anderen Last zu befreien, die ihr Geschäft in den vergangenen Jahren behindert hat. Im Gegensatz zu ihrer ersten Amtszeit wird Ursula von der Leyen in den nächsten Jahren nicht mehr nur von überzeugten Europäern umgeben sein. Niederlande, Frankreich, ja auch Deutschland, die Europagegner werden mehr. Was das bewirkt, macht gerade Viktor Orban vor. Wie bei einem bockigen Kind müssen sich die Staatschefs immer wieder einen Trick einfallen lassen, damit er überhaupt noch mitspielt. So kann das auf Dauer nicht weitergehen. Die EU braucht dringend neue Spielregeln, wie sie miteinander umgeht. Es sind gewaltige Steine, die die 3 in den nächsten Jahren verschieben müssen. Für Machtspielchen ist da keine Zeit mehr.
Die Meinung von Sabrina Fritz. Im Iran waren und sind heute gut 60 Millionen Menschen aufgefordert, einen Nachfolger für den im Hubschrauber abgestürzten Präsidenten Raisi zu wählen. Die Namen von 4 Kandidaten standen auf der Liste, alle vom Wächterrat abgesegnet, von radikal über konservativ bis moderat. Aber für all diejenigen, die das System freundlich gesagt leid sind, war wohl keine Person dabei. Was soll die Wahl also? Das fragen wir gleich eine deutsch-iranische Journalistin. Zunächst berichtet uns aber Uwe Lüb vom Wahltag im Iran, der überraschend in den Abend geht.
Die Präsidentschaftswahl im Iran wird verlängert. Ursprünglich sollten die Wahllokale um 16.30 Uhr deutscher Zeit schließen. Wie es öfter im Iran vorkommt, hat das Innenministerium die Öffnungszeiten aber um vorerst 2 Stunden verlängert. Möglicherweise schließen die Wahllokale noch später. Die vorgezogene Wahl ist wegen des Todes von Präsident Raisi nötig geworden. Ein Ergebnis der Wahl wird für morgen erwartet. Erst dann ist klar, ob ein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreicht hat oder ob es in einer Woche zu einer Stichwahl der beiden Bestplatzierten kommt. In iranischen Medien wird über ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem erzkonservativen Kandidaten Jalili und dem Reformer Pezeshkian spekuliert. Die regimetreue iranische Nachrichtenagentur Tasnim will erfahren haben, dass Jalili vor Pezeshkian liegt. Parlamentspräsident Ghalibaf dagegen sei abgeschlagen. Zur Wahlbeteiligung gibt es noch keine Zahlen. Sie gilt als wichtiger Gradmesser. Je unzufriedener die Menschen mit dem Regime seien, desto weniger beteiligten sie sich an Wahlen. Bei der Parlamentswahl Anfang März war die Beteiligung auf ein neues Rekordtief von nur noch 41% gesunken.
Ja, soweit also Uwe Lüb über den Wahltag im Iran. Der erste Wahlgang ist beendet. Morgen werden wir wohl erfahren, wer die meisten Stimmen hat. Na, vielleicht ist er auch noch nicht beendet. Am Telefon ist jedenfalls jetzt die deutsch-iranische Journalistin Gilda Sahebi. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Sahebi, wenn schon die Kandidaten vorausgewählt und dem System angepasste sind, trauen Sie dem Ergebnis der Auszählung?
Nein, absolut nicht. Also es wird natürlich vom Regime als freie und gleiche und faire Wahl bezeichnet. Das ist es genau, wie Sie es gerade gesagt haben, sowieso wegen dieser Vorauswahl nicht. Aber im Prinzip kann das Regime ja behaupten, was es will, was es in der Regel auch tut. Das heißt, dass die Ergebnisse auch nicht die Ergebnisse sein müssen, die von den WählerInnen dann kamen. Also das ist letztendlich kommt das raus, was dem Regime genehm ist.
Und es wird eine große Rolle spielen, wie viele Menschen gar nicht wählen gegangen sind, richtig?
Genau, das spielt für die Islamische Republik, waren Wahlen immer so wie ein Ausweis der Legitimität. Also sie hat sich ja oder sie bezeichnet sich immer noch als demokratisch und es sei quasi ein vom Volk erwählter Staat, den die Menschen genauso haben wollen. Und diese Wahlbeteiligung war oder ist in allen Wahlen immer ein Ausweis dieser Unterstützung des Volkes. Und deswegen guckt man tatsächlich. Also bei der Parlamentswahl war es auch im März so, dass man eigentlich viel mehr auf die Wahlbeteiligung geschaut hat als auf die Ergebnisse am Ende, weil das ist für das Regime extrem wichtig.
Kann es sein, dass deshalb Druck auf die Menschen ausgeübt wurde durch diese Verlängerung?
Also genau, die Verlängerung wird ohnehin immer gemacht. Also das ist gar nichts Außergewöhnliches. Es war ist eigentlich bei jedem Wahlen so. Und genau darum geht es, dass man quasi nochmal mehr Zeit hat, damit mehr Menschen wählen gehen. Und es wird ohnehin auch Druck ausgeübt. Also gerade Menschen, die irgendwie im Staatsapparat arbeiten, die müssen wählen gehen, die werden gezwungen oder es wird ihnen Geld gezahlt. Also es geht im Prinzip jede Person, die irgendwie abhängig ist vom Regime, muss ohnehin wählen.
Frau Sahebi, wir haben häufiger schon mit Ihnen gesprochen, als die Frauen im Iran ihren mutigen Aufstand wagten. Und sie tun das ja immer noch, nur leiser. Macht es für die Regimekritikerinnen und Kritiker auch einen Unterschied, wer am Ende Präsident wird von denen auf der Liste?
Nein, das macht es nicht. Das sagen auch ganz viele Frauenaktivistinnen jetzt auch schon in den letzten Tagen. Politische Gefangene im Evin-Gefängnis haben auch schon gesagt, dass diese Wahl eben ein Betrug ist und man nicht wählen gehen soll, weil es tatsächlich gar keinen Unterschied macht. Also die Gewalt gegen Frauen, die ihre Kopftücher absetzen, und das sind immer noch viele, die ist in den letzten Monaten extrem hochgeschraubt worden. Wir kriegen gerade ständig Videos von Frauen, wie sie geschlagen werden, in diese bekannten Vans gezogen werden, diese Autos, weil sie ihre Kopftücher anscheinend nicht richtig tragen. Und das ist die Linie des Regimes, weil es ist für das Regime sehr, sehr wichtig, dass die Frauen sozusagen Folge leisten und sich unterwerfen. Und da wird alles gemacht, damit das so ist. Und da spielt es gar keine Rolle, wer Präsident ist.
Es geht im Iran vielen Leuten wirtschaftlich schlecht, ob sie für oder gegen das System sind. Und gleichzeitig ist da der Krieg im Nahen Osten. Der Iran steht hinter der Hisbollah, die in einen offenen Krieg mit Israel einzutreten scheint. Der Druck, die Subventionen aus dem Westen machen eben das Leben schwer. Natürlich auch die Oppositionsbewegung ist da, viele junge Leute. Was denken Sie, wird das System im Iran wackeliger, egal wer neuer Präsident wird?
Ich glaube auf jeden Fall, dass die Proteste vor allem im September 2022 ausgebrochen waren, dem Regime gezeigt haben, dass es diese Bevölkerung nie wieder zurückbekommen wird. Das ist auch der Grund, warum eben die Gewalt ausgebrochen ist, gesteigert wurde vom Regime. Und gerade die wirtschaftliche Lage macht ganz, ganz, ganz vielen, gerade jungen Menschen, extrem zu schaffen. Also da war im Kampf war eine Art Wahlarena in Anführungsstrichen mit dem sogenannten Reformerkandidaten. Und das Bild ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil das war ein junger Student, der gesagt hat, ganz offen, und das war sehr gefährlich für ihn, ich versuche Leute davon abzubringen, zu wählen, weil es bringt einfach nichts. Und er sagte, ich studiere und lerne die ganze Zeit einfach nur, um diesem Land zu entfliehen. Und ganz viele Menschen geht es so, weil auch also selbst AkademikerInnen, Menschen, die studiert haben, kriegen keine Arbeit und können keine Kinder aufziehen und keine Familien gründen. Und das ganze System ist wackelig, weil es nur darauf ausgerichtet ist, das Regime mächtig und reich zu halten und nicht, dass es den Menschen gut geht.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Die deutsch-iranische Journalistin Gilda Sahebi war das. Und mit diesem Gespräch enden unsere Themen des Tages für heute.